Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Seit einigen Wochen ist er nun schon raus, der neue Spielplan für die Saison 2023/24. Und es gibt auch wieder ein Motto: Zu den Wurzeln unseres Jetzt. Die Inspiration dazu hat sich Intendant Axel Vornam bei einem Spaziergang an der Nordsee geholt. Auf einer Bank entdeckte er einen Sinnspruch des Philosophen Ernst Bloch. Alles Gescheite mag schon 7-mal gedacht worden sein, aber wenn es wieder gedacht wurde, in anderer Zeit und Lage, war es nicht mehr dasselbe.
Weil wir ja doch irgendwie alle mehr oder weniger erleben, dass wir über alle möglichen Sachen diskutieren, ob Zeitgeschehnisse, gesellschaftliche Veränderungen, die wir erleben, geopolitischer Art, Veränderungen in der Wissenschaft und. Da erleben wir oder ich zumindest die Debatten oftmals, dass die völlig losgelöst diskutiert werden oder eröffnet werden von historischen Zusammenhängen. Und ich finde, man kann nur Gegenwart verstehen und bestimmte gegenwärtige Probleme, egal jetzt welche Natur, ob die geopolitischer Art sind oder, kann man wirklich nur verstehen, wenn man versucht, die historischen Kontexte aufzusuchen. Das ist manchmal mühselig und das ist manchmal auch nicht erquicklich, weil auf einmal die einfachen Antworten, die man bis dahin hatte auf bestimmte Konflikte, auf bestimmte Entwicklungen, weil diese einfachen Antworten dann einfach nicht mehr funktionieren.
Mehr zu dem, was drüber steht und was drinsteckt in diesem neuen Spielplan, möchte die letzte Folge der Hörbühne vor der Sommerpause nun liefern. Als Ergänzung zum leuchtend gelben neuen Spielplanbuch, das bereits im Theater kostenlos auf Sie wartet. Neben dem Intendanten habe ich auch Gespräche mit den Dramaturginnen Mirjam Meuser und Sophie Püschel geführt und mit der Leiterin des Jungen Theaters Nicole Buhr. Mein Name ist Katja Schlonski. Über Ihr Interesse freue ich mich sehr. Eine Frage beschäftigt mich seit langem und immer wieder neu. Sie geht direkt an den Intendanten.
Man versucht sich immer vorzustellen, wie entsteht so ein Spielplan? Was wirkt da alles rein? Sind das vielleicht auch die Einzelinteressen? Schüttelt da irgendjemand ein Ass aus dem Ärmel und sagt, das wollte ich doch schon lange mal auf der Bühne sehen? Wie entsteht dann tatsächlich so ein konkreter Spielplan?
Das ist ein kompliziertes Vorgehen, also weil da ganz unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Es kommt sowas zusammen, dass wir, die Dramaturgin und ich, zusammenhocken und sagen, ey, was ist denn das? Was bewegt uns denn jetzt? Welche Themen sind das? Gesellschaftspolitische Natur? Was wird wahrscheinlich im nächsten Jahr spannend sein? Also welche Probleme oder womit werden wir uns auseinandersetzen müssen, ob wir wollen oder nicht? Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, dass wir oft mal sagen, das ist so ein tolles Stück, was wir da gefunden haben. Das war zum Beispiel so bei Prima Fazit. Ziel bei diesem Stück, wo wir gesagt haben, das müssen wir machen, egal ob das jetzt im engeren Sinne zu dem vorher aufgebauten Thema gehört oder nicht oder so, weil es eine so spannende Geschichte ist und eine solche, ja, auf einmal betroffen machende Geschichte, aber auch ein zutiefst beunruhigende Geschichte ist.
Also, es geht in dem Stück um Missbrauch.
Es geht um sexuellen Missbrauch einer Anwältin, die selber die ganze Zeit lang in einem super Anwaltsbüro gearbeitet hat und Männer sozusagen rausgehauen hat, die angeklagt werden wegen sexuellen Missbrauch und wo sie das absolut clever und eiskalt gemacht hat, einfach ihren Job gemacht hat. Und diese Frau wird dann selber Opfer eines sexuellen Missbrauchs durch einen Kollegen und auf einmal ändert sich die ganze Perspektive und sie ist oft mal in der Situation des Opfers und erlebt die ganze abstruse Maschinerie der Justiz, diese höchst unwürdigen Befragungen und Prozedere, die man da durchlaufen muss oder so, wo sich sozusagen ihre ganze Sicht auf diese Geschichte verändert hat und dass natürlich also bestimmte Abläufe, die bis jetzt in den letzten 100 Jahren ganz normal und Usus waren bei sexuellem Missbrauch, dass die also radikal in Frage gestellt werden. Und das sind Themen, die sowohl Juristen sozusagen umtreiben, aber das treibt dann noch um, wenn man das selber sieht. Ich war zutiefst berührt, also aufgewühlt geradezu von dem Stück.
Gehen wir nochmal zurück zur Entstehung des Spielplans. Also natürlich die Themen der Zeit, was beschäftigt uns alle? Ganz klar, das spielt da rein, aber sicherlich natürlich auch das Personal, was vorhanden ist. Das alles miteinander zu verquicken.
Das ist dann der nächste Schritt. Also wenn wir die Stücke gefunden haben, also die thematisch dazu passen und wo wir dann natürlich auch gucken, haben wir da zeitgenössische Texte, die das bedienen, haben wir da Texte aus dem klassischen Kanon oder haben wir dann Texte, die das also auch auf eine komödiantische Art mit diesem Thema umgehen. Also das sind alles Dinge, die wir irgendwie so bedenken, machen, tun, wo wir versuchen, den Spielplan zu stricken mit hin und her und Ersatz. Und wir müssen auch gucken, ob wir das besetzen können, ob wir die Schauspieler haben im Ensemble, ob wir dann bei Parallelproduktionen, also mit der Menge der Schauspielerinnen und Schauspieler klarkommen und nicht. Und dann kommt irgendwann, wenn wir damit durch sind, dann der nächste Schritt, wo wir dann überlegen, wer könnte das inszenieren? Also wer ist geeigneter Regisseur oder Regisseurin für dieses Thema? Wer hat da eine bestimmte Handschrift oder eine bestimmte Ästhetik oder ein bestimmtes Theaterverständnis, das wir hier in Heilbronn gerne sehen würden auf der Bühne, wo wir sagen, das wäre toll für das Ensemble, dass der oder diejenige arbeitet. Und natürlich auch ist es jemand, für den das Stück geeignet ist. Wenn man selber Regisseur ist, weiß man auch, also ich könnte jetzt auch erzählen, welche Stücke für mich alle nicht geeignet werden durch die lange Erfahrung, wo man sagt, da lässt man lieber die Finger davon. Und dann muss es ja irgendwie noch alles dispositionell irgendwie klappen und reingegossen werden, dass das sozusagen mit den Abo-Planungen und so. Und das sind dann also ein komplizierter Prozess, der sich über Monate hinzieht.
An dieser Stelle möchte ich auf eine aktuell notwendige Veränderung des Spielplans hinweisen. Eisenstein von Christian Nussbaum-Eder in der Regie von Uta Koschel wird aus Krankheitsgründen um ein Jahr verschoben. Dafür kommt aber das Schauspiel Prima Facie, über das der Intendant eben gesprochen hat, mit Sarah Finkel in der Hauptrolle auf die große Bühne. Unwägbarkeiten und Vorherzusehendes gehört eben auch zum Theateralltag. Mit Chefdramaturgin Mirjam Meuser spreche ich über einige der Produktionen im Großen Haus.
Naja, was uns vor allen Dingen interessiert hat, war in dieser Spielzeit mal ein bisschen durch die Jahrhunderte zu gucken und zu schauen, was finden wir denn da für Stoffe, die uns für unsere Zeit was zu erzählen haben. Ich meine, das findet man bei den meisten Stoffen, aber es gibt eben ganz prägnante Themen, mit denen wir uns gerade auseinandersetzen wollten, wie im Tschechow sozusagen eine Übergangsgesellschaft oder im eingebildeten Kranken, wo es um den Umgang mit der Medizin geht und auch sozusagen einen gesellschaftlichen Übergang, wo die moderne Medizin so langsam anfängt, Fuß zu fassen. Und wie das immer so ist, wenn sich Dinge verändern in der Gesellschaft oder wenn technische oder wissenschaftliche Neuerungen uns überfallen, dann gibt es ja immer sozusagen einen Teil, der sich dagegen sträubt und der das Alte bewahren will. Und ich finde, an so einem Punkt stehen wir gerade wieder, also sowohl politisch-gesellschaftlich als auch was die technologische Revolution angeht. Und da kann uns Molière, glaube ich, sehr viel drüber erzählen, wie auch Tschechow.
Zu den musikalischen Produktionen, die gezeigt werden, also eine große Revue ist geplant wieder.
Wie werde ich reich und glücklich? Das ist so ein richtiges Unterhaltungsformat, könnte man sagen, aus den 20er Jahren. Das geht in der Musikrichtung so ein bisschen Richtung Weil, ist etwas gefälliger, geht mehr in die Unterhaltungsschiene. Das war damals ein riesiger Erfolg auf den Revue-Theatern in Berlin und hat ein wunderbares Augenzwinkern, auch für unsere Zeit, finde ich. Da geht es nämlich auch wieder um einen sozial Depravierten, der irgendwie aus seiner Situation raus will und aus dem Schuldenberg und den ganzen Gläubigern, die ihn drücken. Und der findet eine Broschüre, so ein Lebenshilferatgeber oder so, der ihm erklärt, wie man eben ganz besonders schnell reich wird. Und die Ratschläge, die er da bekommt, sind einigermaßen absurd, aber komischerweise funktionieren sie. Das ist ja so eine Sehnsucht, ne? Gerade angesichts der Tatsache, dass die gesellschaftliche Schere immer weiter auseinandergeht. Wenn man guckt, was man so an Spam aus dem Internet bekommt, wo einem überall das große Geld versprochen wird, scheint es ja da doch Bedürfnisse zu geben, die bedient werden. Und damit wollten wir uns ein bisschen darauf beziehen.
Zwei Inszenierungen wird der Intendant übernehmen. Am 23. September zum Spielzeitauftakt kommt Wojciech von Georg Büchner auf die Bühne und dann im Frühjahr Anton Tschechows Kirschgarten. Axel Vornam freut sich drauf.
Mein Wunsch, also Wojciech freue ich mich total drauf, also Georg Büchner, dieses Fragment zu inszenieren, dass es ja geblieben ist, also weil Büchner während der Arbeit an dem Stück an Typhus gestorben ist. Und es ist auch sowas, das ist mir jetzt schon ein paar Mal begegnet oder passiert, dass ich ein Stück nach fast 20 Jahren wieder inszeniere. Und das ist immer erstaunlich, wie man so ein Stück dann ganz anders und ganz neu liest. Und das hat auch was mit dem Motto der Spielzeit zu tun, dass man Dinge, die man einmal oder mehrmals gescheit gedacht hat in der Vergangenheit, dass wenn man die wieder denkt, auch mal ganz anders werden oder neu gedacht werden müssen. Man entdeckt auch mal ganz andere Aspekte, ganz andere spannende Momente. Und es ist insofern ein tolles Stück auch gerade für diese Zeit, sozusagen aus der Geschichte 19. Jahrhundert hierher zu holen, also einer restaurativen Phase von Deutschland, wo das erste Mal eine Figur Stimme und Gestalt bekommen hat aus prekären Verhältnissen, was es auf deutschen Bühnen bis dahin noch gar nicht gab. Und das Spannende daran ist, dass es eine Figur ist, die sozusagen alles ringsrum nur als sozusagen strukturelle oder systemische Gewalt erfährt. Also der erfährt sich nur als Objekt von anderen Interessen. Also man würde jetzt philosophisch würde sagen Fremdbestimmung. Und eine Figur, die auch nicht in der Lage ist, das zu reflektieren, was mit ihm passiert. Die einzige Option, die ihm dann bleibt, oder ist sozusagen seine geliebte Marie zu ermorden. Also ein ganz tragisches Moment. Und das, was mich daran interessiert, ist, dass wir auch heutzutage bestimmte gesellschaftliche Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, denen wir zum Teil auch unterworfen sind, dass die oftmals so suggeriert wären, als wären es Naturgewalten, die über uns herkommen und denen wir nichts entgegenzusetzen haben. Und da meine ich, muss man sozusagen selbst wieder Handlungsoptionen entwickeln und sich als Subjekt verstehen, das verändern kann, das Welt verändern kann. Und da passt sowohl das Stück zusammen, aber auch das Thema des Spielplans, wo wir sagen, das funktioniert nur, wenn ich anfange, die Welt zu verstehen und nicht nur aus dem Moment heraus, sondern auch aus der Vergangenheit heraus.
Für das andere Stück, den Kirschgarten von Tschechow, gelten ähnliche Kriterien, vermute ich.
Ja, aber Kirschgarten habe ich noch nie gemacht. Und ich habe aber auch immer lange Zeit davor, wie soll man sagen, so Beißhemmungen gehabt. Also weil ich die Texte so fein gewoben finde und das sind so zum Teil poetische Texte, wo man das Gefühl hat, man braucht da also so einen bestimmten Sound im Umgang mit der Sprache und man braucht auch Schauspieler, die sich also auf ein sehr stark nuanciertes Spiel einlassen können und wollen. Eigentlich traue ich mich jetzt nur, den Tschechow und Kirschgarten zu machen, durch die Erfahrung, die ich mit Kindern der Sonne gemacht habe, wo ich gemerkt habe, man kann damit gegenwärtig, also jetzt zur Zeit so viel erzählen, so spannende erzählen. Und das sind so gegenwärtige Figuren auch und die Dinge, die wir verhandeln.
Eine Position im Großen Haus interessiert viele Familien ganz besonders. Es ist das Stück zur Weihnachtszeit, das in diesem Jahr mit Sindbad der Seefahrer eine orientalische Anmutung bieten wird.
Wo wir da natürlich immer gucken auf dieser Position, dass wir ja da ganz unterschiedliche Altersgruppen drin haben. Also von 5-, 6-jährigen Kindern bis hin zu den Großeltern, die auch mitgehen. Und irgendwie muss es für alle funktionieren. Und da muss man nach Geschichten suchen, die nicht nur die Kleinen ansprechen, sondern auch die Viert- oder Fünft- oder Sechstklässler ansprechen. Und da sind, glaube ich, die Geschichten um Sindbad, Welt entdecken und Welt erleben, sind da, glaube ich, ganz spannend. Das ist eine Abenteuergeschichte. Das ist schon toll. Ja, und da machen wir eine eigene Fassung. Der Regisseur macht eine eigene Fassung. Philosophie, sind wir gespannt drauf.
So viel an dieser Stelle zum Repertoire in der neuen Spielzeit im Großen Haus. Mit Dramaturgin Sophie Püschel schaue ich nun nach nebenan ins Komödienhaus.
Im Komödienhaus setzt das Theater ja eigentlich eine Tradition der letzten Jahre fort, nämlich dass man eher auf gehobenere Literatur, anspruchsvollere Literatur setzt, so ein bisschen weg vom klassischen Boulevard. Also für welche Stücke habt ihr euch in diesem Jahr da entschieden?
Ja, wir haben versucht, eine große Bandbreite abzubilden, dass wir sowohl die romantische Komödie haben. Es gibt mit dem Pavillon auch eine Krimikomödie, die ja durchaus auch auf einen älteren, klassischeren Stoff zurückgreift und den für die Bühne nochmal umgesetzt hat. Auch mit Stoffen wie Jugendliebe, die eigentlich auch an der französischen Komödientradition mit Molière geschult sind, also mit diesem Verwirr- und Verwechselspiel, was dort ganz zentral im Zentrum steht, sich aber in der Gegenwart abspielt und auch als ganz besondere Note im Komödienhaus mit Über den Dingen von Martin Suter, ein Stoff, der auch noch mal viel stärker mit der Idee des Figurentheaters umgeht, was wir wahnsinnig spannend finden, was wir bisher auch so im Komödienhaus noch nicht im Spielplan hatten. Also ich glaube, sowohl formal als auch inhaltlich werden sich in der kommenden Spielzeit die Themen im Komödienhaus sehr abwechslungsreich gestalten.
Es ist Suthers erstes Werk für die Bühne.
Genau, es ist sein erstes Werk für die Bühne und tatsächlich bisher auch noch gar nicht so oft gelaufen, was wir sehr bemerkenswert und fast schon schade finden, weil der Stoff so toll und spannend ist und umso schöner, dass auch gerade im Hinblick auf die Erfahrung der Corona-Zeit ist das, glaube ich, ein Stoff, der nochmal eine ganz andere Qualität entwickelt hat.
Und dann gehen wir doch gleich noch eine Etage höher. Seit der letzten Spielzeit hat sich der Salon 3 als Studiobühne für Eigenproduktionen, aber auch für Gastspiele und Diskussionsveranstaltungen etabliert.
Und es gibt auch viele Pläne für die nächste Spielzeit. Wie wird es aussehen?
Wir werden neben den Inszenierungen, die wir bereits im Salon 3 erarbeitet haben, die wir weiterhin im Spielplan haben, auch zwei Neuinszenierungen in den Spielplan nehmen, die auch thematisch sehr unterschiedlich sind, was ich wahnsinnig spannend finde. Einmal mit Daniel Kehmanns sehr packenden Kammerspiel Heiligabend, das im Zentrum um die Frage der Abwägung von Freiheitsrechten und Sicherheitsbedürfnis kreist und ein Psychodrama, ein Zwei-Personen-Stück ist, was wirklich sehr verdichtet stattfindet in der Regie von Frank Linhard Mondanelli. Und dann ganz im Gegensatz dazu haben wir auch, wo wir sehr stolz drauf sind, eine Uraufführung von Georg Rinswandel, die Donauprinzessin, in der eine Schauspielerin im Zentrum steht, die aber begleitet wird von zwei Musikern. Und die Figur der Schauspielerin blickt dann auf ihre Lebenslage, auf ihre Bühnenkarriere, auf die Höhen und Tiefen dieser Karriere und untermalt das Ganze aber auch mit Songs, die live dann auf der Bühne präsentiert werden. Und das ist ein sowohl musikalischer als auch sehr lebenskluger und unterhaltsamer Abend, der sich im Rahmen einer Donauschifffahrt quasi abspielt. Und diesen Abend wird Luise Leschig zur Uraufführung bringen.
Und gleichzeitig wird es im Salon 3 aber auch Talkformat geben, ein neues Talkformat. Und die Reihe Auto im Gespräch wird auch in der neuen Spielzeit wieder im Salon 3 stattfinden. Was ist da geplant?
Wir haben zum einen eine Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund, mit dem wir das Gesprächsformat Heimspiel, der Talk im Salon 3, ins Leben gerufen haben, wo es mit Stefan Heim zu 1:1 Gesprächen kommen wird, mit ganz verschiedenen Persönlichkeiten, die sowohl aus Wirtschaft, Politik oder auch aus dem Bereich Kunst kommen werden. Darüber hinaus werden wir aber auch noch das Format Autor im Gespräch weiterführen, das auch weiterhin Wolfgang Nies moderieren wird.
Damit sind wir bei den Sonderveranstaltungen und Gastspielen. Da wird jede Menge geboten. Auch die Reihe Theater Spezial der Bulling Entertainment wird fortgesetzt mit vielen prominenten Gästen. Was das musikalische Spektrum der Gastspiele betrifft, setzt das Heilbronner Theater sowohl auf Bewährtes als auch auf Neues.
Da haben sich ja auch große Linien entwickelt und Kooperationen, die sich bewährt haben. Aber es gibt auch Neues in der nächsten Spielzeit.
So über die Jahre haben wir so verlässliche Partner gehabt, wo wir wussten, das passt sozusagen, was die Ästhetik anbelangt, was die Qualität anbelangt, die wir gerne hergeholt haben. Und natürlich sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Partnern oder nach anderen Theatern, die wir gerne einladen wollen, um dann sozusagen auch unserem Publikum eine andere Handschrift oder eine andere Ästhetik zu zeigen oder einen anderen Zugriff auf Tanztheater und Musiktheater. Und das gehört natürlich zu so einem Spielplan dazu. Jetzt haben wir die Besonderheit, die ein wenig aus der Not geboren wurde, weil nicht alle Theater sind in der Lage, uns die Anzahl von Inszenierungen oder von Vorstellungen zu liefern, wie wir sie brauchen würden, weil die ja auch zu Hause spielen, Musiktheater, und dann brauchen wir eigentlich ein Stück 8-mal oder eine Oper, die können aber nur 4-mal kommen, dann brauchen wir ein anderes Theater normalerweise oder oftmals war das dann eine andere Oper, die dann da gekommen ist. Jetzt haben wir in der nächsten Spielzeit den Sonderfall, dass wir zwei Theater haben, die mit der gleichen Oper kommen. Also das wird Barbier von Sevilla sein, einmal in der Inszenierung vom Meininger Staatstheater und das andere Mal aus Heidelberg. Und das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Lesarten ein und derselben Oper. Und das ist ja in gewisser Weise auch spannend, also wo man sieht, wie unterschiedlich kann man darauf zugreifen, wie unterschiedlich kann man Figuren führen, wie unterschiedlich kann eine Bühne aussehen oder auch sein. Und das ist irgendwie mal so ein Ding, was wir jetzt in dieser Spielzeit machen. Und ich bin gespannt, wie unsere Zuschauer damit umgehen. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass man sich dann beides anschaut, um mal zu vergleichen, wie verschieden das sein kann.
Festivalzeit ist im November und im Mai. Zunächst bereitet Dramaturgin Mirjam Meuser gemeinsam mit der Experimenta Science and Theatre im Herbst vor.
Bei den letzten zwei Ausgaben von Science and Theater gab es ja immer den Dramenwettbewerb, den es dieses Mal auch wieder geben wird, den wir unter ein bestimmtes Motto gestellt hatten. Und das haben wir dieses Mal auch wieder getan. Wir haben aber überlegt, ob wir dieses Motto nicht quasi auf das ganze Festival ausweiten, weil sich das einfach so ungeheuer angeboten hat. Also angesichts der ganzen Diskussionen, die gerade über die Frage geführt werden, wie das mit der KI ist, wie der Stand der Forschung ist, ob wir sozusagen einen Forschungsstopp machen müssen, weil die KI sonst in Bereichen eingesetzt wird, die wir nicht mehr kontrollieren können, beziehungsweise in welcher Weise das überhaupt passieren kann. Auch angesichts der Begeisterung, mit der solche Entwicklungen wie ChatGPT aufgenommen werden, dachten wir, das ist eigentlich eine Steilvorlage, um sich mit dem Topos Utopie Mensch Maschine, also mit Fragezeichen hinten nochmal zu beschäftigen, weil das ist ja eigentlich ein Menschenbild des 18. Jahrhunderts, das da wieder gepusht wird. Dieses mechanische Menschenbild, der Mensch als bessere Maschine. Und eigentlich war man davon völlig weggekommen. Und es scheint aber irgendwie so ein Bedürfnis danach zu geben, sich von all den Dingen, die den Menschen nebenbei noch ausmachen, wie seine Erfahrungen und seine Psyche, seine Seele, sich von all dem wieder zu verabschieden und zum absoluten Werkzeug des Kapitalismus zu werden. Und ich finde, da muss man ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Und das war eigentlich so ein bisschen unser Ansporn, das Motto auszuweiten auf das ganze Festival. Und wir haben interessanterweise auch ganz tolle Inszenierungen dazu gefunden. Aber mehr sage ich noch nicht.
Das verraten wir dann erst im Herbst.
Genau. Science and Theater, also vom 15. bis zum 19. November und Mitte Mai dann wieder Tanz Heilbronn, zum dritten Mal kuratiert von Canan Erek. Die Nähe zum Publikum soll aber auch durch ein Gesprächsformat wiederbelebt werden.
Ja, wir haben ja vor Corona versucht, sozusagen so ein Publikumsgesprächsformat zu etablieren, die sogenannte Streitbar. Und leider hat uns da Corona einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, es hat nur zweimal stattgefunden. Und wir haben das jetzt diese Spielzeit wiederbelebt und wollen das sozusagen dann wirklich wieder aufnehmen in der kommenden Spielzeit. Und dann wird es sozusagen zu den einschlägigen, diskussionsbedürftigen Themen und Stücken mindestens zwei Termine geben, wo wir Publikumsgespräche anbieten. Und ich hoffe sehr, dass wir da ins Gespräch kommen mit den Menschen, die sich die Stücke angucken.
Last not least möchte ich in diesem Podcast natürlich auch noch auf das Junge Theater in der Box zu sprechen kommen. Leiterin Nicole Buhr und ihr vierköpfiges Ensemble, zu dem zwei neue junge Schauspieler gehören werden, haben sich viel vorgenommen.
Also wir blicken jetzt wirklich sehr hoffnungsfroh in die neue Spielzeit, weil wir gerade in letzter Zeit gemerkt haben oder eben die Rückmeldung bekommen haben, dass Lehrer merken, oh stimmt, Theater haben wir ja wirklich vermisst und es ist toll und es bereichert und wir kommen jetzt wieder regelmäßig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel Mittelstufenschüler das letzte Mal in der Grundschulzeit im Märchen waren, also Theater eigentlich gar nicht wirklich kennen, schon gar nicht in ihrer Vielfalt, dass die sehr berührt und beeindruckt sind von dann Inszenierungen, die jetzt ihrem Alter entsprechen, die eben nicht der große Märchenzirkus sind, sondern die eher reduziert daherkommen mit starken schauspielerischen Mitteln, die berührt sind von dieser Nähe, die wir ja auch in der Box haben, von der Emotionalität, die von der Bühne in den Zuschauerraum schwappt. Und die Nachfrage nach Workshops, Führung, Nachgesprächen ist so groß wie nie. Unsere Theaterpädagoginnen können dem kaum nachkommen und es bereichert uns sehr.
Bereichert wird das Programm in der Box, die vielen immer noch als Kammerspiele vertraut ist, aber auch durch ein neues Abendschauspielprogramm, das Jung und Alt zusammenbringen soll. Und was plant das Junge Theater?
Also die Stückauswahl soll grundsätzlich natürlich beinhalten, dass wir für jede Altersstufe etwas anbieten. Wir fangen jetzt nicht bei den allerkleinsten an, aber bei den 3- bis 4-Jährigen. Eigentlich haben wir mindestens 2 Stücke für jede Altersstufe. Gerade wenn es dann für die etwas Älteren, haben wir auch eine größere Vielfalt, dann eher Themenstücke auch. Teilweise bedienen wir Abiturstoff, Realschulstoff. Das soll es alles geben. Aber wir sagen auch grundsätzlich, jedes Stück ist ab einem gewissen Alter. Und auch das ist nur eine Empfehlung. Eine schöne Erfahrung haben wir gerade mit Timeout gemacht, was offiziell ab 6 angesetzt ist. Es geht um Zeit, auch auf etwas abstrakte Art und Weise. Und wir waren in der Premiere so überrascht, dass da viele kleinere Kinder waren und dachten, oh Gott, wie wird denn das? Und haben aber gemerkt, für die ist das auch schon was. Die nehmen halt die Teile daraus, die für sie richtig sind. Dann haben wir es, weil wir einen Vorstellungstausch kurzfristig hatten, haben wir es auch mal einfach für Neuntklässler gespielt. Und auch die haben ihr Ding daraus genommen. Und was wir bei den Familienvorstellungen dann merken, ist, dass es bei den Erwachsenen nochmal anders ankommt. Die sagen so ein bisschen, es sind Szenen einer Ehe, weil es sind zwei Schauspieler auf der Bühne. Einer ist schneller, einer ist langsamer. Also das ist, finde ich, was auch gutes, junges Theater ausmacht, dass es im Prinzip für alle Altersstufen ist. Natürlich muss man bei manchen Themen sagen, okay, sollte man mit Jüngeren nicht reingehen. Aber ansonsten, es ist nach oben offen.
Ich glaube, das Allerwichtigste für das junge Theater ist tatsächlich nahbar zu sein, ne?
Ja, nahbar zu sein und die Lust, sich mit dem Publikum auch zu beschäftigen und auseinanderzusetzen, weil wir dürfen nie vergessen, die kommen im Prinzip nicht freiwillig zu uns, die kommen über die Schule zu uns und irgendwo wollen wir sie abholen, wir wollen sie aber auch fordern und am besten funktioniert das, indem man einfach permanent im Austausch bleibt und wirklich mit ihnen redet. Ich gehe auch ganz viel in Vorstellungen, gucke, wie kommen die Stücke an und da merkt man dann doch, was kommt an, was kommt nicht an, wo muss man einfach ein paar Brücken schlagen, durch eben diese Workshops, durch Nachgespräche, diese Nähe ist was Besonderes, also menschliche Nähe, ich glaube auch schon vor Corona, aber ganz besonders nach Corona, ist was Besonderes, wo man auch erstmal mit umgehen können muss. Und das, da finde ich schon, da haben wir einen schönen Raum bei uns.
Auftakt in der Box ist am 7. Oktober mit einer Uraufführung. Nach vorn, nach Süden von Sarah Jäger für Menschen ab 14. Ja, ein schöner Raum, der Theaterraum. Nach der Spielzeitpause wird er sich ab dem 23. September dann hoffentlich wieder füllen. Dass das nicht selbstverständlich ist, musste auch das Theater Heilbronn erleben.
Man muss einfach konstatieren, und da geht es dem Theater Heilbronn nicht anders als anderen Theatern, anderen Kultureinrichtungen, dass einfach diese Corona-Pandemie oder diese Corona-Zeit wirklich ein Bruch war. Das war ja nicht nur, dass das Haus geschlossen war oder dass wir zeitweise nur mit ganz starken Einschränkungen spielen konnten, egal ob jetzt Abstände oder Platzkapazität oder Masken und nicht Masken. Es wechselten ja auch die Bedingungen andauernd, die von der Politik gesetzt wurden. Und das hat natürlich also auch zu einem Bruch geführt und ja, wo man dann Zuschauer verliert. Und dieses Gefühl, mir fehlt da etwas und ich möchte da wieder hingehen, das galt es und gilt es neu zu entwickeln. Und das ist, wir Intendanten haben da immer schon darüber gesprochen, wir haben ja gewarnt, das wird schwieriger werden, als man sich das vorstellt. Man sollte nicht glauben, wenn man die Theater aufmacht, dann sind die alle mit einem Schlag wieder da. Und das erfahren gerade alle. Und wir merken, dass es eine Zeit braucht, ehe man als Zuschauer auch wieder die Neugierde hat und dass man merkt, Mensch, es gibt ja das Theater, in das ich gehen wollte. Dann gibt es zum Teil, dass man sich wieder neu dran gewöhnen muss, dass ich auf meinem vollen Zuschauerraum sitze. Und wir merken jetzt also von Monat zu Monat, dass einfach das besser wird. Und ich denke, dass wir so das nächste Jahr noch brauchen und dann sind wir hoffentlich wieder da, wo wir mal waren.
Ja, so viel für heute und auch für diese Spielzeit von mir. Im September, zum Beginn der Saison 23/24, wird es wieder eine neue Folge der Hörbühne geben. Büchners Wojciech wird dann im Fokus stehen. Ich freue mich drauf. Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal einen schönen, entspannten und nicht allzu heißen Sommer. Wir hören uns. Machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.